Guten Morgen. So, ich muss aber erst mal gucken, wenn das Licht angeht, wer so alles ist. Hier ist die erste Reihe ist noch ein bisschen unterbevölkert. Schön, dass du da bist, Hans. Das war die erste Reihe. Ah ja, jetzt fühlt sie sich. Ja, Silvester, gute Vorsätze für das neue Jahr. Ich habe nicht mich umgedreht, um zu gucken, wer sich meldet, als Christiane nach den Vorsätzen gefragt hat. Sind Vorsätze denn gut? Ich glaube schon, ne? Ich weiß, viele Leute machen sich keine Vorsätze mit dem Argument, man wird ja wahrscheinlich die meisten so und so nicht halten. Deshalb macht man sich keine und dann braucht man keine halten. Richtig pfiffig, ne? Nicht so ganz. Wisst ihr, Gott ist ein Gott, der Ziele hat. Gottes Ziel ist nicht die Erde so, wie sie jetzt ist. Gottes Ziel ist nicht der Leib Christi, die Christen, so wie jetzt die aktuelle Situation ist. Ihr sitzt nicht da oben und sagt, oh ey, habe ich gut gemacht. So kann es bleiben. Er hat Ziele. Ziele mit dir, Ziele mit uns, Ziele mit dem Leib Christi hier auf der Erde. Er will Erweckung schenken. Er will etwas machen mit uns. Und er hat sogar ein Ziel für dein Leben. Ganz konkret für dein Leben. Es geht ihm nicht nur darum, dass irgendwo der Leib Christi gesegnet und gut dasteht. Ja, darum geht es ihm, dass Menschen errettet werden. Darum geht es ihm in allererster Linie. Aber er hat Ziele für dein Leben, Ziele mit deiner Ehe, Ziele mit deinen Kindern, Ziele mit deiner Situation. Wir können nur aufhören, Ziele zu haben, wenn wir sagen können, aus tiefstem Herzen, alles in Ordnung so. Wir brauchen nichts mehr. Und dann solltest du dir überlegen, ganz schnell wieder Ziele zu bekommen, wenn du das denkst. So, ich lese euch mal, ich nenne fast meistens den Silvestervers, Galater 6, Vers 3 bis 10. Galater 6, Vers 3 bis 10. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen. Denn jeder wird seine eigene Bürde tragen. Wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Was? Nochmal kurz zurück. Du warst zu schnell. Schneller jedenfalls als ich. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er noch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Jetzt kommt eine Anweisung eigentlich für uns. Ein jeder aber prüfe was? Nicht sein eigenes Herz. Prüfe sein eigenes Werk. Prüfe das, was er zustande gebracht hat, mit anderen Worten, in seinem Leben. Prüfe das, was der Output ist aus seinem Leben. Er prüfe das. Und wenn er es prüft, dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben, also wenn dann Output auch gewesen ist, und nicht im Blick auf den anderen, denn jeder wird seine eigene Bürde tragen. Weiter jetzt. Danke. Dann kommt ein harter Vers. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Ja, wer verspottet denn Gott von uns? Das will ja wohl keiner. Aber jetzt lasst uns lesen. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Das ist ein Begriff, den jeder natürlich damals noch mehr verstand als heutzutage, wo das Gemüse aus dem Supermarkt kommt. Aber wenn du einen Garten hast und was anbaust, das, was du da säst, kommt daraus. Wenn du da Petersilie säst, dann kannst du dich nicht vor das Beet setzen und heftig Gebetsnächte darum ringen, dass da Thymian rauskommt. Plattes Beispiel, ne? Aber ihr versteht, was ich meine. Das, was du da reintust, kommt unbedingt daraus. Denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Wenn du Petersilie säst, wirst du Petersilie ernten. Ansonsten hättest du Thymian bedürft. Na, wie auch immer. Die Grammatik machen wir ein andermal. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns den Vers noch weiter angucken. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Und jetzt wird uns gesagt, wie wir in einer Weise säen. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Was heißt Gutes tun? Gutes tun ist sicherlich nicht nur eine Pfadfindermentalität, alte Leute über die Straße helfen oder so. Das ist auch sehr lobenswert, aber das ist sicherlich nicht damit nur gemeint. Wir müssen ein Segen sein in unserem Leben. Wir müssen ein Segen sein an dem Platz, wo wir sind. Bist du oder willst du überhaupt Segen sein in deinem Leben? Dein Verhalten, dein Tun ist ein Saatgut. Du kannst auf den Geist säen und ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn, und jetzt kommt ein wichtiger Satz, den wir uns verinnerlichen müssen. Denn wann? Zur bestimmten Zeit. Also es ist nicht immer so, wie sozusagen mal so eine Segnungsmaschine. Ich stecke oben Gutes tun rein und unten fällt der Segen gleich wieder anschließend raus, wie so ein Automat. Es gibt eine bestimmte Zeit, wo du die Saat, die du da reingetan hast, von der Saat ernten wirst. Und dann kommt noch eine Bedingung. Wenn wir nicht ermatten. Also es gibt einen Zeitbegriff in diesem Vers. Es gibt eine Zeitfolge, die heißen kann, dass man matt werden kann. Wann wird man matt? Wenn es eine Weile dauert. Du willst den Segen jetzt und es dauert. So, der Vers sagt uns, es kommt ein Segen, ja, aber wir müssen es aushalten, weiter zu säen, weiter zu, ja, sagen wir mal, unsere bäuerlichen Fähigkeiten einzusetzen, dass unsere Ernte dann zur bestimmten Zeit kommt. Und der Ernte kommt immer zur bestimmten Zeit. Wenn du die gesät hast, wirst du sehen, wie sie wächst, wirst du sehen, wie sie groß wird, und du kannst sie erst ernten, wenn sie reif ist. Was bringt es, wenn du sagst, ich brauche jetzt Ernte und du säbelst dein Feld ab, wenn die Ähren da dran grün sind? Es bringt keinen Erfolg. So, Galater 6 sagt uns also, ein jeder prüfe sein eigenes Werk. Prüfe das, was er denn getan hat. Was ist der Output deines Lebens? Das ist doch eine Frage, die man sich beantworten kann. Bist du zufrieden oder kannst du sagen, der Output meines Lebens ist das, was Gott von mir wollte? Und wenn du sagen musst, nein, so ganz ja doch nicht, ist es ja auch nicht schlimm. Dann weiß ich, was du als ersten Vorsatz haben könntest für das neue Jahr. Vielleicht sagst du dann, ja, aber ich hätte letztes Jahr ja auch schon gehabt. Umso besser, dann wird es Zeit, dabei zu bleiben und das, was du dir vorgenommen hast, dir neu als Ziel zu setzen. Oftmals, wenn wir müde bei unseren Zielen. Weißt du, Gott möchte etwas aus dir machen. Und nicht etwas, sondern ein Mann oder eine Frau Gottes. Und selbst wenn du schon mal versagt hast, wenn es mal du einen Lebensabschnitt gehabt hast, der alles andere als göttlich inspiriert war, der alles andere als gut war, Gott hat dich nicht aufgegeben. Gott kann etwas aus dir machen, auch dann, wenn du falsch gegangen bist. Ich habe euch heute mal einen Mann aus der Bibel rausgesucht, dem sowas passiert ist. Der eigentlich so richtig Bockmist gemacht hat als Christ. Und der ein Segen geworden ist. Lasst uns mal lesen, Apostelgeschichte 15, Vers 36 bis 41. Nach einigen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns nun zurückkehren und die Brüder besuchen in jeder Stadt, in der wir das Wort des Herrn verkündigt haben, und sehen, wie es ihnen geht. Barnabas aber wollte auch Johannes mit dem Namen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es für richtig, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war zu dem Werk. Es entstand nun eine Erbitterung, sodass sie sich voneinander trennten und Barnabas den Markus mitnahm und nach Zypern segelte. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Er durchzog aber Syrien und Sizilien und stärkte die Gemeinden. Sizilien war er nicht, nee. So, bitte wieder an den Anfang. Danke. Also wir sehen hier die Situation, Paulus und Barnabas reisen zusammen. Und wir sehen einen jungen Mann hier, der hier auftaucht, Johannes mit dem Beinamen Markus. Dieser Mann hat höchstwahrscheinlich das Markus-Evangelium geschrieben. Und wir sehen hier, es gab richtig Streit, Paulus mit Barnabas, weil Johannes hat sich abgesondert, könnt ihr in Apostelgeschichte 13,13 lesen. Johannes aber sonderte sich von ihnen ab und kehrte nach Jerusalem zurück. Wer war Johannes? Johannes war der Sohn einer Frau mit Namen Maria in Jerusalem, wo die Christen sich trafen. Ihr erinnert euch daran, als Petrus im Kerker war? Als Petrus im Kerker war und Gott ihn befreit und er kommt dann an das Haus der Maria und da kommt die eine Magd raus und schreit, weil sie denkt, es ist ein Geist. Der Sohn dieser Frau in Jerusalem war Johannes Markus. So, Johannes Markus soll angeblich, mal weiß man nicht ganz genau, war wahrscheinlich der Übersetzer des Petrus. Petrus war ja ein Fischer, der konnte kein Griechisch oder Latein. Johannes Markus ging also offensichtlich als Übersetzer nach Pamphylien und irgendwann wurde es ihm zu unsicher oder was auch immer. Und dann heißt es, er sonderte sich ab und kehrte nach Jerusalem zurück. Und man denkt, hier endet eine geistliche Karriere, ne? Du hast Paulus da. Und du lässt Paulus sitzen. Also verständlich, dass Paulus nicht wirklich amüsiert war über die Situation, dass er sie alleine gelassen hat. Und wir sehen, dass Barnabas ihn aber mitnehmen wollte. Und es entstand ein richtiger Streit. Und es endet dann damit, die haben sich so gestritten, dass sie sich voneinander trennten. Keine gute christliche Eigenschaft. Sie haben sich so gestritten, dass sie voneinander trennten. Und Barnabas nahm den Markus mit, der im Übrigen ein Vetter war von Barnabas. Also die beiden waren familiär verbunden. Daher kam sicherlich auch die enge Verbindung zwischen den beiden und dass Barnabas so für ihn eintrat. Und dann heißt es abschließend, Paulus aber wählte sich Silas und zog aus, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Also Paulus war der, den die Gemeinde sagte, Paulus, du hast recht. Also Markus war in einer echt doofen Situation. Er hat Mist gebaut, er ist geflohen und war eigentlich raus aus jedem vernünftigen Dienst. Und dann lesen wir später weiter in verschiedensten Bibelstellen, dass er als wertvoller Mitarbeiter genannt wird. Was ist passiert? Wenn du Dinge getan hast in deinem Leben, abgefallen bist vielleicht von Jesus oder Dinge gemacht hast, Sünde getan hast oder sonst was und rausgegangen bist aus deinem Dienst oder was auch immer. Johannes Markus hat das Evangelium geschrieben. Gott hat sich zu ihm gestellt und hat ihn aufgrund richtiger Entscheidungen offensichtlich, die werden uns nicht im Einzelnen genannt, aber er ist wieder zurückgekommen. Gott hat ihn nicht verworfen. Und wir können hier sehen, der hier wahrscheinlich eigentlich richtig entschieden hat in der Apostelgeschichte, das war nicht Barnabas, der ihn mitgenommen hat. Die ganze Gemeinde sagte, nee. Paulus ist der Richtige, der hat Silas genommen und den schicken wir im Segen weg. Und Barnabas zog mit ihm nach, wohin eigentlich? Nach Zypern, ne? Nach Zypern. Ja, genau, da steht's ja. Was ich euch zeigen will, ist ein Mann, der mächtig gefallen ist und zurückgekommen ist und richtige Entscheidungen getroffen hat. Wisst ihr, letzte Woche hatten wir ein Theaterstück von Tolstoi. Da dachte ich, ich hole euch einfach mal ab mit einem Zitat von dem guten Mann. Leo Tolstoi hat mal gesagt, alle denken nur darüber nach, wie man die Menschheit ändern könnte. Doch niemand denkt daran, sich selbst zu ändern. Wir sind wieder bei den Vorsätzen. Denkst du daran, dich selbst zu ändern? Wir wollen unseren Ehepartner ändern. Ja, der ist schuld. Unsere Kinder sollen anders sein, wenn wir welche haben und erziehen. Unsere Eltern, unsere schulische Situation, unsere Arbeitssituation, alles soll anders sein. Ich gebe dir jetzt mal eine Denksportaufgabe in deiner Situation. Was ist das Einzige, was du selbst ändern kannst? Kam mir recht spontan, aber ist richtig, ja. Das Einzige, was du ändern kannst, bist du selbst. Das andere kannst du dir wünschen, dass es sich ändert. Und vielleicht wäre es ja auch gut, wenn sich andere mal ändern. Wenn jemand ständig mit dir rummuffelt, dann ist es natürlich gut, wenn der sich ändert. Aber du kannst ihn nicht ändern. Du musst dich ändern. Du musst etwas ändern. Du musst die Situation ändern. Und du musst dich fragen, ja, wie kann ich sie denn ändern? Ich sage dir, eine Sache ist das, was du säst. 2. Korinther 9, Vers 6 bis 12. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Wir sehen hier eine Haltung. Ich glaube, wir wissen alle, dass wir was zu geben haben. Hier geht es sicherlich erstmal in erster Linie ums Materielle auch. Aber das gilt sicherlich auch für andere Bereiche. Wer sparsam sät, also möglichst wenig. Also wenn du, um bei meiner Petersilie zu bleiben, größere Pflanzen sind mir nicht so vor Augen, um mit meiner Petersilie zu sprechen, wenn du so ein Tütchen hast, Petersilie, Christiane kauft sowas immer im Frühjahr, Und da sind so diese Samen drin und du sagst, ey, komm, so, da sind nur so ein paar Samen drin. Was mache ich damit? Und du packst nur alle Meter ein Körnchen in die da rein. Weil ich muss ja sparen. Ich kann ja kein zweites Tütchen kaufen oder noch ein zweites anfangen. Ist ja viel zu teuer. Was glaubst du, was dann in unserem Beet geschieht? Das ist nicht so richtig ertragreich. Wir werden Petersilie kaufen müssen. Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und da steht jetzt nicht reichlich, sondern wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Wenn wir mit Segen säen, wie säen wir mit Segen? Wenn ich zu dir komme, weil du ein Problem hast, um mit dir zu sprechen, dass wir dieses Problem zusammen lösen. Und ich segne dich. Ich komme, weil ich dich lieb habe und weil ich dir was Gutes tun will. Dann werde ich segensreich säen. Im Finanziellen auch. Ich gebe etwas, weil ich von da will, dass es in die Realität kommt. Und ich segne es und ich sage mir, Mensch, ich will das Ziel, was Christus Gemeinde da hat, ich will da wirklich, dass es in die Realität kommt. Ich segne es, ich gebe es, auch mein Geld dahin, ich gebe meine Kraft dahin. Dann werde ich segensreich ernten, weil ich nicht widerwillig gegeben habe, sondern mit Segen. Vers 7, jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Das sagt eigentlich schon alles. Wenn wir uns froh sein können über das, was wir geben, sei es Zeit, sei es Geld, sei es was auch immer, dann sind wir schon auf dem richtigen Weg. Nächsten Vers. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem alle Zeit alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Gott vermag euch jede, und jetzt kommt das Wort, was wichtig ist, Gnade überreichlich zu geben. Obwohl du säst, obwohl du etwas hineintust in dein Beet, obwohl du schriftgemäß handelst, ist alles, was du bekommst, Gnade. Gott ist kein Segensautomat sozusagen. Ich habe doch jetzt so und so viel da reingegeben, also kommt auch gefälligst so und so viel daraus. Es ist trotzdem Gnade. Ja, es wird rauskommen, aber aus Gnade. Ich will dir sagen, deine Gabe verdient nichts. Gott hat es so und so schon gehört, was du ihm da gegeben hast. Aber er sieht es, und er wird Gnade walten lassen und dir Gnade überreichlich geben. Und die zu einem Zweck. Guter Vorsatz. Damit ihr in allem alle Zeit Genüge habt. Und da ist ein echtes Ziel. Überreich sein zu jedem guten Werk. Wollen wir wirklich die Fülle haben, finanziell, zeitlich oder so viel haben, dass wir übersprudeln, um zu geben? Das ist das Ziel. Wir sollen übersprudeln, um geben zu können. Überreich zu guten, jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Arm gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Also nochmal zurück. Ich fange an zu säen und ich habe im Kopf, dass meine Saat aufgeht, dass da ganz viel Petersilie wächst oder was auch immer. Damit ich über alle Maßen Petersilie habe und die ganze Gemeinde damit segnen kann. Setz da ein, was du willst. Ich glaube, mit Petersilie ist unser kleinstes Problem. Ich will ein Segen sein. Überreich zu jedem guten Werk. Wenn du deine Vorsätze fasst, vielleicht morgen, hier, ab 20 Uhr oder wie auch immer. Dann würde ich dich bitten, einfach mal Gott zu fragen, Gott, was hast du vor mit meinem Leben? An welcher Stelle bist du nicht zufrieden mit meinem Leben? Mal ganz ehrlich, eigentlich wissen wir das. Das ist keine große Frage meistens. Eigentlich wissen wir unsere, ja, ist wie in jeder Wohnung, ne? Jeder kennt in seiner Wohnung, wo er ist, die Dreckecken, die du keinem zeigst. Ich habe euch erwischt, ich weiß. Es gibt Stellen, da führt man keine Gäste hin. Ah, das sind natürlich Alternativmethoden, ja. Und so ist es in unserem Leben auch. Wir kennen die. Wir wissen, wo wir den Vorhang vorgezogen haben. Und wo wir langsam ran müssen. In unserem Leben ist es dann gut, Entscheidungen zu treffen. Sozusagen, dieser Dreckvorhang, der kommt jetzt weg. Die Ecke mache ich sauber. Und ich gehe voran. Und ich bitte Gott, dass er mir hilft dabei. Ich bitte Gott, dass er wirklich, ja auch mir übernatürlich hilft, dabei zu bleiben. Und ich bitte Gott, mich zu erinnern. Und wisst ihr, eine Sache, um erinnert zu werden an unsere Vorsätze, wenn du Personen hast, zu denen du Vertrauen hast, Freunde, Leute, die es gut meinen mit dir, dann äußere deine Vorsätze. Ein Vorsatz, der nicht geäußert wird, sondern, na gut, es mag Vorsätze geben, die äußern wir besser nicht, wenn die zu intim sind. Aber ansonsten kannst du sagen, Vorsätze, die man nicht öffentlich macht, die vergisst man wieder. Weil sie beißen mich nicht mehr in meinem Innern. Wenn ich merke, der Vorsatz vom 31.12.2018, da habe ich noch keinen Finger für krumm gemacht. Und es ist jetzt der 30.06.2019. Ah. Kennst du so eine Gefühle, ja? Jetzt muss ich ja langsam doch mal was machen. Und das ist gut, dass wir die Gefühle haben, sonst tun wir es nämlich auch bis zum 31.12.2019 überhaupt nichts. Es ist besser, du hast es erzählt. Dann kommt dein Gebetspartner, dein Freund, Freundin oder was auch immer und sagt, ey, jetzt ist 31.03.2019, du hast da was erzählt. Wie weit bist du denn damit? Hast du da schon was Neues? Ja, und weil wir das nicht wollen, deshalb haben wir es nämlich nicht erzählt. Kennt ihr alle, ne? Wir sind echt Taktiker in diesem Leben. Und tricksen uns gekonnt oft selbst aus. Höre auf, dich selbst auszutricksen. Sondern nimm dir das Richtige vor. Werfe deinen Samen in die Erde und warte auf die Ernte. Du kannst dir sicher sein, du kannst ernten, du wirst ernten. Um volle Genüge zu haben und überreich zu sein zu jedem guten Werk. Das ist, was Gott will. Dass du überreich bist zu jedem guten Werk. Aber du musst eine Saat säen. Ich sage es nochmal, was ich am Anfang gesagt habe. Es bringt nichts, sich hinzusetzen, zu beten, dass die Saat aufgeht, die ich noch im Tütchen habe. Die ich überhaupt nicht eingesät habe. Du musst, nachdem du dich entschlossen hast am 31.12., wirst du deine Saat ausbringen müssen. Das können recht einfache Taten sein. Dass du ganz einfach sagst, ich will ein Segen sein und diese Person segnen oder die Gemeinde segnen oder ich tue einfach etwas, was ich bisher nicht gemacht habe. Und lass dich nicht abschrecken von Dingen, die klein sind. Alles fängt klein an. Und dann wächst es und wird größer. Jeder Same hat eine Eigenschaft, er ist ganz klein. Außer ein paar ganz große Palmensamen mal. Die lassen wir jetzt mal außen vor. Aber ansonsten sind Samen immer ganz klein. Wer würde denn denken, wenn du so ein Samenkorn da irgendwie in die Erde steckst, dass da ein Baum von wird? Unsere wildeste Vorstellung und Fantasie würde doch nicht darauf kommen, wenn du so einen kleinen Korn siehst vom Apfel oder so, dass daraus ein Baum wird. Trotzdem ist es alles angelegt da drin. Also lass dich nicht erschrecken, wenn deine Samen, die du säst, sehr klein wirken und das alles unnötig ist. Sondern fange einfach an, eine Saat zu säen. Und sei dir gewiss, diese Saat wird wachsen. Und wenn du dann deinen Weg gehst mit Gott, wenn du andere segnen willst, wenn du die Ernte einbringst, und du wirst ja merken, es ist ja oft nicht nur, dass wir eine Sache machen, sondern wir merken, unser Leben fängt an, in Fahrt zu kommen. Unser Leben fängt an, nach vorne zu gehen. Dann lasst uns wirklich ein Segen sein für andere. Ja, es kostet etwas Anstrengung. Ja, es kostet etwas Investitionen, die wir in unserem Leben brauchen. Aber weißt du, es ist wie beim Autofahren. Sprit sparen dadurch, dass ich in meinem stehenden Auto stehe, mit ausgeschaltetem Motor, bringt mich im Leben nicht voran. Und Christen verhalten sich manchmal so. Ich will meine Energie sparen. Ich muss sehen, wie ich so klarkomme. Klar, du sparst Sprit. Aber du kommst keinen Meter vom Fleck. Gott will uns vorwärts bringen, weil er ist ein Gott des Fortschritts, ein Gott der Veränderung. Deshalb lass dich von ihm vorwärts bringen. Könnt ihr nach vorne kommen? Wir wollen Gott noch preisen mit ein, zwei Liedern. Und wenn du da bist und du merkst, ich will etwas festmachen heute, mein Vorsitzenden, stimmt irgendwas nicht. Ich möchte im neuen Jahr ganz konkret etwas festmachen und ich möchte dafür Segen haben. Dann kannst du nach vorne kommen, dass wir für dich beten.